Nennen Sie die Gesetze zur Schuldunfähigkeit und Einweisung im Strafgesetzbuch. Wichtige Gesetze im Strafgesetzbuch StGB sind § 20, die Schuldunfähigkeit, § 21, die verminderte Schuldfähigkeit, § 63, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und § 64, die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Nennen Sie die Gesetze zur Geschäftsunfähigkeit, Willenserklärung und Betreuung im bürgerlichen Recht. Wichtige Gesetze im bürgerlichen Recht BGB sind § 104, Geschäftsunfähigkeit, § 105, Nichtigkeit der Willenserklärung, § 2229, die Testierfähigkeit, also die Errichtung eines Testaments, und § 1896, das Betreuungsgesetz. Dies gilt seit dem 01.01.1992 in neuer Form. § 21. Was bedeutet verminderte Schuldunfähigkeit? Ein Täter ist in der Lage, sein Unrecht einzusehen und danach zu handeln. Allerdings war er zum Zeitpunkt der Tat aus Gründen krankhafter seelischer Störungen, tiefgreifender Bewusstseinsstörungen, Schwachsinns oder schwerer seelischer Abartigkeiten heraus nicht dazu in der Lage. Bei welchen Störungen spricht man von Schuldunfähigkeit? Krankhafte seelische Störung, tiefgreifende Bewusstseinsstörung, Schwachsinn und schwere seelische Abartigkeiten. Was zählt zu den krankhaften seelischen Störungen in Bezug auf Schuldunfähigkeit? Organische psychische Störung, Suchterkrankung, also Vergiftung, Delir, Psychose, Korsakow-Syndrom, Schizophrenie und Wahn und schwere Formen einer affektiven Störung. Was zählt zu den tiefgreifenden Bewusstseinsstörungen und Schwachsinn in Bezug auf Schuldunfähigkeit? Zu den tiefgreifenden Bewusstseinsstörungen zählen akute Belastungssituationen, Delikte im Affekt, und dissoziative Störungen bei Amnesie. Zu Schwachsinn gehört die erbliche Intelligenzminderung. Was zählt zu den seelischen Abartigkeiten in Bezug auf Schuldunfähigkeit? Schwere Abhängigkeit, schizotype Störung, anhaltende affektive Störung, neurotische Belastungs- und somatoforme Störung, schwere Persönlichkeits- und Verhaltensstörung und sexuelle Perversion. Welche Fragen gilt es bei der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu klären? Diese Maßnahme ist grundsätzlich ein rechtliches und ethisches Problem. Sie ist nur dann zulässig, wenn die Gefahr des Patienten, Suizidgefahr oder die der Allgemeinheit, Aggressivität, nur durch das Einschreiten einer Behörde abgewendet werden kann. Die Einweisung geschieht dann auch gegen den Willen des Patienten. Beschreiben Sie die Vorgehensweise bei einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Einweisungsberechtigt ist die örtliche Ordnungsbehörde, beispielsweise Polizei. Sofortige und persönliche Untersuchung durch einen Arzt muss erfolgen. Stattgeben des Antrages durch das Amtsgericht innerhalb von 24 Stunden. Wird dem Antrag auf Unterbringung nicht stattgegeben, muss der Betreffende entlassen werden. Eine Behandlung darf nur in Notsituationen oder unter Einwilligung des Betreffenden stattfinden. Ansonsten ist die Einleitung eines Betreuungsverfahrens notwendig. Doch Achtung! Hier gelten örtlich jeweils unterschiedliche Vorgehensweisen, über die Sie sich jeweils informieren müssen. Was ist bei der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt zu beachten? Bei der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt ist ebenso zu verfahren wie bei der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Allerdings wird davon meist abgesehen, da ein zwangsweiser Entzug von Drogen noch weniger erfolgreich ist als ein freiwilliger Entzug. Wann ist man geschäftsfähig und wann nicht? Ein Kind ist nach Vollendung seines 7. Lebensjahres eingeschränkt geschäftsfähig. Wer sich im Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, ist geschäftsunfähig. Wann ist eine Willenserklärung nichtig? Wer als geschäftsunfähig gilt, kann keine Willenserklärung abgeben, sie ist nichtig. Eine Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehenden Geistesstörung abgegeben wird, ist ebenso nichtig. Welche Personen können kein Testament errichten? Im Paragraf 2229 ist festgelegt, dass Menschen mit krankhafter Störung der Geistestätigkeit und Bewusstseinstrübung kein Testament errichten können. Beschreiben Sie das Betreuungsgesetz. Diese Neuregelung besteht seit dem 01.01.1992. Sie legt fest, dass der Betreute grundsätzlich geschäftsfähig ist, eine Betreuung aber zum Wohle des Patienten notwendig ist. Dafür ist ein ärztliches Gutachten mit Begründung der Notwendigkeit und Dauer der Betreuung erforderlich. Beschreiben Sie die Vorgehensweise bei einer Betreuung. Jeder kann eine Betreuung anregen. Diese Anregung wird beim Vormundschaftsgericht eingegeben. Danach muss ein Sozialgutachten der Betreuungsbehörde erfolgen. Außerdem muss ein medizinisches Gutachten vom Gesundheitsamt erstellt werden. Es wird dem Vormundschaftsgericht vorgelegt. Schließlich erfolgt die Anhörung des Betreffenden beim Vormundschaftsrichter. Am Ende wird gegebenenfalls der Betreuer oder die Betreuerin bestellt. Wie lange dauert eine Betreuung an? Die Betreuung dauert zunächst ein halbes Jahr. Danach kann sie in eine endgültige übergehen. Nach 7 Jahren erfolgt eine erneute Überprüfung. Eine Aufhebung ist jederzeit möglich. Wann wird ein Gutachten erstellt? Zur Feststellung der Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit nach einer begangenen Straftat wird ein Psychiater vom Gericht als Sachverständiger bestellt. Dieser hat die Aufgabe, ein schriftliches Gutachten zu erstellen. Was gilt es bei einem Gutachten zu berücksichtigen? Psychischer und somatischer Zustand des Täters zum Untersuchungszeitpunkt. Daraus wird auf den Zustand zur Zeit der Tat geschlossen. Danach wird die Schuldfähigkeit begutachtet und hier wird nach bestimmten Kriterien entsprechend unterschieden. Welche Störungen werden bei Erstellen eines Gutachtens unterschieden? Krankhafte seelische Störungen wie endogene und organische Psychosen, Hirnschäden oder Hirnkrankheiten, tiefgreifende Bewusstseinsstörungen, Schwachsinn und andere abartige seelische Störungen wie Neurosen, Reifestörung, Triebstörung. Was sind die am häufigsten zu begutachtenden Straftaten? Dies sind Alkoholstraftaten, Affektdelikte, Sexualdelikte und Diebstähle. Was besagt § 1 des Heilpraktikergesetzes? Erstens. Wer die Heilkunde ohne als Arzt bestallt zu sein ausüben will, bedarf dazu der Erlaubnis. Zweitens. Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes ist jede berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bzw. auch psychischen Schäden bei Menschen, auch wenn sie im Dienste von anderen ausgeübt wird. Und drittens, wer die Heilkunde bisher berufsmäßig ausgeübt hat und weiterhin ausüben will, erhält die Erlaubnis nach Maßgabe der Durchführungsbestimmungen. Er führt die Berufsbezeichnung Heilpraktiker. Was besagt § 2 des Heilpraktikergesetzes? Erstens, wer die Heilkunde ohne als Arzt bestallt zu sein bisher berufsmäßig ausgeübt hat, kann eine Erlaubnis nach § 1 in Zukunft nur in besonderen begründeten Ausnahmefällen erhalten. Zweitens, wer durch besondere Leistungen seine Fähigkeit zur Ausübung der Heilkunde glaubhaft macht, wird auf Antrag des Reichsministers des Innern durch den Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung unter erleichterten Bedingungen zum Studium der Medizin zugelassen, sofern er seine Eignung für die Durchführung des Medizinstudiums nachweist. So der ganz ursprüngliche Text. Was besagt § 3 des Heilpraktikergesetzes? Die Erlaubnis nach § 1 berechtigt nicht zur Ausübung der Heilkunde im Umherziehen. Was besagt § 5 des Heilpraktikergesetzes? Erstens, wer ohne Erlaubnis die Heilkunde ausübt, wird mit Gefängnis bis zu 1 Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft. Zweitens, wer den Paragraphen 3 oder 4 oder einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschrift zuwiderhandelt, wird mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 Euro oder mit Haft bestraft. Was besagt Paragraph 6 des Heilpraktikergesetzes? Die Ausübung der Zahnheilkunde fällt nicht unter die Bestimmung dieses Gesetzes. Welche Symptome weisen auf einen psychiatrischen Notfall hin? Dies sind akute Angst- und Erregungszustände, delirante Syndrome, akute Psychosen, Verwirrtheit, Suizidalität und Intoxikationen. Nennen Sie die häufigsten Auslöser, Störungen für psychiatrische Notfallsituationen. Was ist zu tun? Die häufigsten Auslöser für eine Notfallsituation sind Alkohol- und Drogenprobleme, psychische Krisen, Schizophrenie, affektive Störungen und organische Psychosen. Da es bei den aufgeführten Syndromen auch zu vegetativen Symptomen kommen kann, ist unbedingt der Notarzt zu rufen. Das war's. Glückwunsch, du hast alle Fragen durchgearbeitet. Jetzt kannst du eine Pause machen, sodass dein Geist die Möglichkeit hat, das Gehörte auch zu verarbeiten. Höre von Zeit zu Zeit immer mal wieder rein und lerne immer mehr zum Thema. Du findest auf www.pegasuszentrum.de und auf hppsycho.de noch mehr für deine Prüfungsvorbereitung. Schreib uns gerne eine E-Mail, wenn dir etwas unklar ist oder du Fragen hast. Weiterhin viel Freude und Erfolg beim Lernen. Dein Jo Letschert.